Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Eher aus einem kleinen Spaß fragte ich Katharina Fegebank, die zweite Bürgermeisterin aus Hamburg, ob sie mit mir für den Podcast sprechen mag. Sie sagte sofort ja. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Wir sprachen über dies und jenes, über die Gleichberechtigung, über rosa hellblau fallen, über die Politik und ja, auch über schöne Kleider. Ein leichtes Gespräch unter alten Twitter-Bekannten, Hamburgerinnen und Frauen, die sich einfach sympathisch sind. Viel Spaß beim Kennenlernen einer großartigen Frau und Politikerin. Hallo Katharina.
Hallo Anastasia.
Hi, wir haben ja schon eben besprochen, dass wir uns duzen werden, falls sich irgendjemand wundert vielleicht. Ich weiß nicht.
Och, wir kennen uns ja vor allem über die sozialen Medien schon ein bisschen länger. Und darüber schließt man dann ja auch persönliche Verbindungen. Und ich finde das rechtfertigt, das duzen dann alle mal. Alles super.
Ja, man hat ja schon das Gefühl, dass man sich irgendwie kennt. Finde ich, wenn man so, also dich kennt man ja sowieso, aber gleichzeitig ja auch nicht. Deswegen wollte ich dich so gerne in meinem Podcast haben, um irgendwie mehr Persönliches über dich zu erfahren, was man so erfahren darf, was die Welt erfahren darf. Wer du so als private, aber auch berufliche Katharina bist, ja, und wo da so die Grenzen auch sind. Wie würdest du dich selber beschreiben, wenn du nicht so bekannt wärst?
Ich würde mich wahrscheinlich genauso beschreiben, wie ich mich auch jetzt beschreiben würde, weil ich das Gefühl habe, dass es gar keine so großen Unterschiede zwischen dem öffentlichen Mensch, der öffentlichen Person Katharina und der privaten Katharina gibt. Ich bin in der Regel eine unerschütterliche Optimistin. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich liebe Menschen. Ich liebe Kontakte, Begegnungen, Kommunikation. Ich glaube, ich hatte schon immer und habe immer noch ein recht großes Herz, sehr empathisch. Ja, und inzwischen mag ich es auch gerade durch die Öffentlichkeit, auch die Öffentlichkeit zu nutzen für meine Themen natürlich. Ich war früher, das glaubt mir heute kaum noch jemand, ich war früher ein wahnsinnig schüchterner Mensch. Also in meinen ersten Schuljahren war ich sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Mir haben meine Eltern später mal berichtet, dass ich in meinem ersten Schuljahr oft geweint habe, weil es mir zu wuselig, zu laut auf dem Schulhof war und ich dann die ein oder andere Pause mit im Lehrerzimmer verbringen musste. Und dieses Selbstbewusstsein für sich, für seine Interessen, auch für die Interessen anderer einzustehen, das auch laut zu sagen und dafür zu streiten und zu kämpfen, das kam dann erst sehr viel später. Also als ich auch dann angefangen habe, mich schulpolitisch zu engagieren, in der Schülervertretung oder Mannschaftsführerin beim Handball war, da ist so das Selbstbewusstsein dann auch gewachsen. Und das ist eine richtige Entwicklung, die ich durchlaufen habe. Aber ich glaube und hoffe und die Menschen, die mir nahestehen, denen sage ich dann auch immer, wenn sie Veränderungen spüren, dass sie mir das auch direkt dann spiegeln sollen. Ich glaube, dass da keine so große Differenz besteht zwischen der öffentlichen Person und der privaten.
Ja, weißt du, während du das sagst, glaube ich dir das. Es gibt ja manchmal so Aussagen, da spürt man so, na, dir glaube ich das nicht. Aber dir glaube ich das, weil genau das ist es, glaube ich auch. Du wirkst sehr authentisch, wenn man dich in den Medien sieht oder etwas von dir hört, dann man kauft dir das einfach ab. Deine Politik, ja, ist ehrlich. Also das spüre ich zumindest. Und ich weiß, dass meine Intuition mich selten täuscht. Das ist einer meiner Stärken.
Das ist schön. Also das müssen natürlich immer andere bewerten. Aber ich glaube, ich würde mich selbst in meiner Haut gar nicht so wohl fühlen, wenn ich das Gefühl hätte, erstens an einem Ort zu sein und etwas zu tun, was so gar nicht mir und meinem Sein und meinem Wunsch, meinem Wesen entspricht. Also wenn man in irgendwas hineingepresst wird, auch in irgendeine bestimmte Rolle geschoben wird, aus der man dann Kraft Amtes erstmal gar nicht mehr herauskommt. Und ich hätte, glaube ich, so ein richtiges Unbehagen dann auch und hätte keine Freude an dem, was ich tue. Und ja, das und sollte ja immer so die oberste Maxime sein, ja, dass man alles tun kann, was man will, was man sich vorstellt, ja, dieses lebe deinen Traum oder lebe auch deine Sehnsucht. Und das muss dann aber natürlich passen und das muss stimmig sein und aus einem herauskommen. Und wenn das nicht stimmig ist, ich glaube, das merkt man dann auch ganz schnell.
Ja, das merkt.
Deshalb ist Authentizität gerade in der Politik natürlich außerordentlich wichtig, auch für die eigene Glaubwürdigkeit und auch das Vertrauen, das man braucht, gerade in Zeiten wie diesen, ne, ist das ganz, ganz entscheidend.
Ja, genau. Das, also wahrscheinlich ist es dann der klassische Fall, dass man irgendwann einbricht und zusammenbricht, wenn man immer so gegen sich selbst sozusagen arbeitet oder etwas präsentiert, was man gar nicht sein kann, erfüllen kann. Also man kennt das ja auch. Also ich kenne das von mir auch, wenn ich mich versuche zu verstellen, dann habe ich auch einfach keine Energie irgendwann.
Ja, genau so. Also das, es zerfrisst einen ja vielleicht auch dann innerlich, ja. Wenn da eine solche Spreizung ist, ein solcher Unterschied zwischen unterschiedlichen Situationen, in denen man sich bewegt und auffällt, zwischen Beruf und Privat, zwischen Erwartung, die an einen gerichtet wird und dem, was man bereit ist zu geben oder auch zu leisten. Und von daher ist das vielleicht einfach der Weg, der Kurs, der mich geleitet hat, mit einem Vertrauen auch in mich und in meine Stärken. Aber die lernt man ja auch erst im Laufe seines Lebens kennen, dass man dann auch darauf ein bisschen vertraut und dann schon weiß, auch in neuen oder in unbekannten Situationen, das weiß ich jetzt gar nicht, wo das hinführt. Aber ich habe so einen Kompass in mir und ich habe ein paar Dinge in meinem Rucksack, die mir da schon helfen werden, ja, die Situation zu meistern.
Was ist deine so Motivation? Vielleicht hast du auch mehrere morgens aufzustehen. Also was ist so dein Motor oder dein Antrieb für die Arbeit, für dein Sein?
Ja, wirklich auf jeden Fall die unbändige Lust am Leben, aufs Leben, die Neugier auf das, was jeder neue Tag bringt, der Impuls, was zu tun, ja, dieser wirklich idealistische Impuls, mein unmittelbares Umfeld, in dem Kreis, in dem ich wirken darf, mit Ideen oder auch konkretem Tun jeden Tag ein kleines Stück besser zu machen. Und natürlich meine Familie, mein Partner, meine Kinder, das finde ich toll. Also da freue ich mich schon immer jeden Abend drauf, wenn ich dann an den nächsten Tag denke, dass man wieder zusammen eine gute Zeit hat. Natürlich gibt's auch schlechte Zeiten, das ist total klar. Und ich glaube jetzt gerade in dieser aktuellen Corona-Situation, und da spreche ich schon aus einer ja sehr privilegierten Rolle heraus, aber ich muss schon sagen, das, was man gerade als Familie durchlebt, wo es einen an Grenzen und darüber hinaus bringt, wo Belastungssituationen einen auch emotional manchmal völlig fertig machen, das ist schon echt eine sportliche Aufgabe, vor der wir da gerade als Gesellschaft und jeder Einzelne mit Umfeld, Freundeskreis, Familie, berufliches Umfeld, vor dem wir gerade alle stehen. Aber eigentlich freue ich mich immer auf jeden neuen Tag. Leben ist doch toll.
Ja, das Leben ist toll, das stimmt. Bekommst du viele Nachrichten, ich formuliere es mal so, aus der Mitte der Gesellschaft, die sich bei dir Vielleicht bedanken, aber vielleicht auch beschweren über die Politik, die ihr macht?
Ja, sowohl als auch. Das Schöne an Politik in einem Stadtstaat wie Hamburg ist, dass es natürlich sehr unmittelbar Reaktionen gibt zu unseren Entscheidungen oder Nichtentscheidungen, zu unserem Auftritt, zu einzelnen Beschlüssen. Und das finde ich gut. Also die hanseatische Zurückhaltung, die führt dann manchmal dazu, dass Menschen mich zwar im Straßenbild sehen und erkennen, aber erstmal ein bisschen vorsichtiger sind. Aber es gibt durchaus auch Menschen aller Altersgruppen, die dann kommen und sagen, ich wollte Ihnen einfach mal sagen das. Und da ist im persönlichen Gespräch ist sehr viel, auch Dankbarkeit ist vielleicht übertrieben, aber doch, es kommen schon auch manchmal Leute, die sagen, wir wollten einfach mal Danke sagen für das, was Sie alle gerade machen im Senat oder auch die Abgeordneten in der Bürgerschaft oder auch die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. In Ihrer Haut würden wir ja gerade gar nicht gerne stecken wollen, das höre ich auch ganz oft. Und ja, dann natürlich jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo ja die Begegnungen auf ein Minimum reduziert sind, da gibt es dann tatsächlich viele Zuschriften. E-Mails, über die sozialen Medien werde ich dann per Direct Message angefunkt. Und da sind es dann meistens persönliche Geschichten, also aus dem persönlichen beruflichen Erleben, aus dem persönlichen familiären Umfeld. Das sind dann Menschen, die sehr traurig darüber sind, dass sie den 90. Geburtstag ihres Großvaters oder Vaters, der in der Pflegeeinrichtung ist, nicht feiern können. Es ist ganz, ganz viel das Thema Schule und Kita und dann natürlich Nöte, Existenzängste von Menschen, die ihr Unternehmen drohen zu verlieren jetzt in Zeiten der Krise, die vielleicht schon Insolvenz anmelden mussten, dann Erlebnisse aus dem ÖPNV, aus Bus und Bahn, also wirklich ganz, ganz unterschiedlicher Art. Und das ist jetzt auch nochmal eine andere Situation vielleicht als die im normalen politischen Geschäft. Da kriegt man auch hin und wieder, gerade wenn es um Bauvorhaben geht und Bürgerinitiativen unterwegs sind, da kriegt man dann eine ganze Menge von dem mit, was da Leute in einzelnen Stadtteilen gerade umtreibt. Aber jetzt hat man ja das Gefühl, dass man richtig als Stadtgesellschaft und als Gemeinschaft nochmal ganz anders miteinander umgeht und nochmal ganz anders sich auch vergewissern muss, dass wir da zusammen durch die Krise kommen. Und da empfinde ich immer Dankbarkeit, wenn ich so etwas höre, weil wir bei unseren politischen Entscheidungen natürlich auch davon abhängig sind, Erfahrungen, Erlebnisse aus der Bevölkerung auch in unser politisches Handeln mit einflechten zu können. Und da ist sowas sehr, sehr wertvoll. Also ich bin dankbar für auch kritische Stimmen, für kritische E-Mails, auch für kritische Anrufe, die ich bekomme, weil man ja davon auch nur lernen kann.
Aber so ganz direkt darauf reagieren und etwas verändern kannst du ja gar nicht, oder? Also nicht unmittelbar, nicht, wenn dir jetzt jemand schreibt über die Erlebnisse oder über Insolvenzgefahren, man kann ja auch gar nicht sofort irgendwelche Gesetze umschreiben oder es dauert ja. Also ich kenne das ja, ich kenne das natürlich nicht in der Tiefe, so wie du, aber ich weiß ja nun seit auch ein paar Jahren, wie das so, wie langsam sich alles entwickelt, wie ewig das dauert, bis Veränderungen durchgezogen werden. Und vor allem, das wollte ich dich gleich noch fragen, habe ich das Gefühl, dass wenn man als Frau etwas irgendwo reinbringt, dass es dann noch einen Tick länger dauert, wenn da so viele männliche Energien mit entscheiden. Aber ja, also wie geht man mit dieser Ohnmacht um, wenn man so E-Mails bekommt von Müttern oder Vätern, die einfach sagen, Mann, ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Und dann sitzt man da und denkt, ich weiß es auch nicht.
Ja, manchmal ist das sehr betrüblich, aber oft sind das ja Impulse, die dann ganz viel positive Energie auch freisetzen, die dann auch wirklich Veränderungsprozesse nochmal beschleunigt in Gang setzen können. Und auch wenn jetzt Corona, Covid-19 für ganz große Teile der Gesellschaft nicht nur Rieseneinschränkungen bedeuten und auch eine echte Zumutung und viele an ihre Grenzen führt, so sehe ich in bestimmten Bereichen auch einen echten Schub und einen richtigen Beschleuniger. Also Stichwort Digitalisierung beispielsweise.
Ja.
Wo Dinge, die sonst wahrscheinlich viele Jahre jetzt noch gebraucht hätten und ganz viel Überzeugungskunst und da müsste man doch mal und vergleicht das doch mal mit anderen Initiativen in Übersee oder auf anderen Kontinenten, da müssen wir doch auch als Deutschland oder als Hamburg jetzt schneller sein. Und das funktionierte dann alles ganz gut und auch reibungslos. Sicherlich immer noch mit Ruckeleien hier und dort, aber man spürt schon den unbedingten Willen, die unbedingte Bereitschaft, da jetzt auch wirklich was zu tun und wirklich was zu verändern und aus dieser Krise eben die Chance zu ergreifen, ihren Beschleuniger zu setzen. Und das habe ich auch gespürt letzten Sommer beispielsweise, nachdem wir ja in dem ersten Lockdown im letzten Jahr republikweit immer nach Analyse aus Wissenschaft und in den berühmten Ministerpräsidentenrunden mit der Kanzlerin das Thema hatten, jetzt Kitas und Schulen dicht machen. Und die Erkenntnis war doch, das darf so in der drastischen Form eigentlich nicht wieder passieren, weil man ja auch Kindern und Jugendlichen ihrer Chancen beraubt. Die Probleme, die sich daraus ergeben, die sind mindestens gleichzusetzen mit den Risiken und Gefahren, die sich hier aus der Situation, aus der Analyse auch der Pandemie ergeben. Jetzt sind wir wieder in einer Situation, wo wir eingeschränkte Regelbetriebe oder Notbetreuungen haben, aber es ist politisch ganz, ganz anders diskutiert worden. Und man hat einen anderen Fokus gelegt auf Kinder, auf Jugendliche, auch auf die Rolle, auf die Bedeutung von Familien und hat auch jetzt wieder versucht, Lösungen oder Lösungsinseln zu finden, um besondere Härten abzufedern oder Familien, die sagen, ich kann es nicht, ich schaffe das nicht. Homeoffice mit kleinen Kindern, das ist die absolute Illusion. Man sitzt zu Hause und kann nicht in Ruhe arbeiten, wenn man gleichzeitig kleine Kinder betreut und versorgt. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da auch diese Krise diese Debatten stärker befördert hat und auch Dinge, die sonst nicht so sehr im Fokus standen, auch zum Beispiel das Gleichstellungsthema, dass Frauen diejenigen sind, die die Krise tragen und dass es da nochmal einer besonderen Form des Hinguckens auch bedarf, um da Dinge zu erreichen. Und das sehe ich dann schon, dass Prozesse allgemein als oft sehr langwierig in Verwaltungsabläufen betrachtet werden. Das teile ich ausdrücklich. Und da sind wir ja an verschiedenen Stellen auch schon dran, da Dinge zu beschleunigen, auch mal effizienter zu gestalten. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch Teil des demokratischen Diskurses, ne? Dass wenn eine Idee entsteht, dass die erstmal im Parlament, dort, wo auch die Gesetze dann verabschiedet werden, dass sie gut abgewogen werden, alle Seiten beleuchtet werden und dass sie dann auf den Weg gebracht werden, dass dann die Ebene auch stimmen muss. Ist das etwas, was europäisch oder national geregelt wird? Ist das etwas, was in Berlin oder in den jeweiligen Bundesländern und Kommunen adressiert werden muss? Das verstehe ich, dass das auch Frustration bei denjenigen, die es dann unmittelbar betrifft, weil sie auf eine Lösung warten, weil sie darauf angewiesen sind, dass das hervorlöst, das kann ich absolut nachvollziehen. Und da müssen wir auch alle gemeinsam in den politischen Prozessen, in den Institutionen, in Teilen einfach auch noch besser werden.
Ja, wie fühlst du dich als eine der wichtigsten oder eher auch bekanntesten Frauen in Hamburg? Also arbeitest du, ich komme noch mal rein. Jetzt habe ich mich falsch angefangen.
Das ist aber eine coole Formulierung. Ich komme noch mal rein. Das finde ich ziemlich geschmeidig.
Ja, so, wenn man so merkt, ich fahre gerade gegen die Wand. Nochmal. Hast du, fühlst du dich als Frau in so, unter so vielen Männern im Rathaus immer gesehen? Also hast du das Gefühl, du musst mehr Kraft einsetzen oder sogar weniger? Wie ist dein Gefühl, was deine, ja, dein Geschlecht, verändert es etwas? Oder ist es eigentlich egal?
Bei mir persönlich habe ich gar nicht so sehr den Eindruck, dass in der Rolle, in der ich jetzt bin, noch mal eine Umdrehung mehr oder noch mal ein stärkeres Strampeln und Kämpfen verlangt wird. Aber das liegt daran, dass ich aus einem Umfeld komme, aus einem Parteiumfeld, das schon sehr früh das Thema Geschlechtergerechtigkeit, auch Teil der DNA der Grünen, zu einem ja zentralen Top-Agenda-Thema gemacht hat.
Ja.
Und das bis heute auch tut. Und dass das Thema einer festen, einer harten Quote, die ich übrigens, als ich 2004 Mitglied bei den Grünen wurde und das gar nicht so richtig auf der Pfanne hatte, dass es das gibt und dass das ein ganz wichtiger Baustein ist, auch um Gerechtigkeit herzustellen, auch Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Das habe ich damals eher noch etwas kritischer beäugt und gehörte, glaube ich, damals auch zu den Frauen, die gesagt haben, ja Mensch, also wir sind jetzt hier im 21. Jahrhundert, ist das denn überhaupt noch wichtig und überhaupt noch vonnöten? Übrigens etwas, was ich heute nach wie vor aus den unterschiedlichen Kreisen immer wieder höre. Und heute würde ich wirklich aus voller Überzeugung sagen, ja, absolut ist das nach wie vor immer noch wichtig, vielleicht sogar noch mal wichtiger, weil der Wert von gemischten Teams, Diversity, Geschlechtergerechtigkeit bei einem Erfolg eines Projekts, eines Unternehmens in der Politik gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme aus einem Umfeld, bei dem ich sicherlich auch stark profitiert habe von dem Thema Quote. Ich möchte auch selbstbewusst sagen, ja, auch ich bin eine Quotenfrau, weil ich finde, man muss diesen Begriff rausholen aus der Schmuddelecke, aus dieser Ecke. Das hat etwas Defizitäres. Das ist überhaupt nichts Defizitäres. Das kann man, finde ich, mit Stolz und auch Selbstbewusstsein sagen, so dass ich aufgrund der Strukturen und aufgrund meiner Rolle als Spitzenkandidatin und jetzt ja schon in der zweiten Legislatur auch in der Rolle als Senatorin und zweite Bürgermeisterin, da glaube ich einen festen Platz auch habe, dass man immer wieder auch kämpfen muss, dass man sich auch immer wieder das Gehör verschaffen will und verschaffen muss, dass einem in diesem politischen Geschäft ja so wichtig auch ist, um Botschaften zu setzen, um Themen voranzubringen, um Sachen umzusetzen, um zu gestalten im besten Wortsinne. Das ist völlig klar. Das steht aber auch auf einem anderen Blatt. Aber das macht mich, weil ich eben diesen Weg gehen konnte, und weil ich das Gefühl habe, ja, ich kann jetzt auch aus meiner Rolle heraus mich nochmal anders einsetzen, mich auch stärker machen, noch für Frauen, für Mädchen, die auch ihren Weg gehen wollen, zu einer, ja, großen Unterstützerin. Ich will das. Ich will, dass Frauen auch Kraft haben, Mut haben, ihren Weg zu gehen, dass sie sich von niemandem einreden lassen, bestimmte Dinge seien nichts für sie. Von bestimmten Berufsvorstellungen oder Zielen sollten sie doch besser mal Abstand nehmen, weil sie Mädchen oder weil sie Frau sind. Das finde ich, geht gar nicht. Und da sind dann noch ganz viele Betätigungsfelder, glaube ich, für alle, die wir in der Öffentlichkeit als Person mit unserem Wort, das Gewicht hat, auch Einfluss nehmen können. Und das begreife ich als meine Aufgabe. Und ich habe in meinem gesamten Umfeld so viele, die hunderte Geschichten erzählen können von den großen Diskriminierungserfahrungen, von den kleinen Nadelstichen, nicht gesehen zu werden oder an den Rand gedrängt zu werden. Und ich glaube, solange wir nicht überall mindestens 50% Frauen auf den Positionen haben, die sichtbar sind, bei denen Entscheidungen getroffen werden, also 50% der Macht mindestens, brauchen wir, um auch wirklich Strukturen nachhaltig zu verändern. Das heißt, da darf man überhaupt nicht nachlassen und das, was man als Errungenschaft sicher geglaubt hat in den 90ern oder im ersten Jahrzehnt der 2000er, das hat ja jetzt mitunter auch wieder Rollback erfahren und erlebt, sodass wir unsere Rechte, unsere Freiheiten, unser auch demokratisches System ja jeden Tag erneut auch wieder gegen Angriffe verteidigen müssen. Und dazu gehört auch die Frage von Geschlechtergerechtigkeit und eben auch die Hälfte der Macht den Frauen.
Ja, mir fällt dazu eine Geschichte ein. Das war eine Veranstaltung, wo so ganz coole Frauen und Männer zum Thema, ach, ich weiß es gar nicht mehr, wahrscheinlich irgendwas mit Diversity ist ja immer, wahrscheinlich Diversity. Und da haben die Veranstalter wirklich mehr Frauen als Männer eingeladen und alle haben sich total gefreut, erstmal. Und dann haben aber die meisten Frauen abgesagt, weil sie sich nicht getraut haben, weil es tatsächlich so ein großes Ding war, da sind sie zurückgerudert. Und da hat der Veranstalter dann auch öffentlich gemacht, ich weiß leider wirklich nicht mehr, was es war, wer es war. Die haben gesagt, okay, gut, die Frauen haben zurück, was sollen wir jetzt machen? Die Männer sagen zu, die Frauen sagen ab, wir wollten das andersrum. Und jetzt stehen wir wieder als jemand da, der die Frauen nicht auf die Bühne lässt. Und das fand ich so aber interessant, weil das hat einfach gezeigt, dass es nicht nur bei den Veranstaltern oder bei den Unternehmen liegt, die Plätze zu schaffen, sondern ja auch, man muss ja noch weiter hinten sozusagen anfangen, dass die Frauen überhaupt erst so mutig werden, nach vorne zu gehen. Es trifft ja auch genauso auf Menschen mit Behinderung zu, das beobachte ich genauso. Mhm. Also, was meinst du, wo fängt das an? Wieso? Wo liegt das Problem, sage ich mal?
Also es fängt erstens oder sollte erstens ganz, ganz früh anfangen. Also so früh es geht, in der frühkindlichen Phase, wenn es in die Kita geht, wenn die ersten Kontakte zu Spielgruppen stattfinden, da kommt Eltern, da kommen Erzieherinnen und Erzieher eine ganz, ganz große Rolle zu, aber natürlich auch Unternehmen, die in der Spielzeugherstellung tätig sind oder die sich um Kinderkleidung kümmern. Ich werde das nie vergessen, als ich mit den Kinderwagen, ich habe ja zwei Mädchen, ins Kaufhaus gekommen bin und gesagt habe, ich bin auf der Suche nach Babykleidung. Ja, Mädchen oder Jungs? Mädchen ist links runter, Jungs rechts runter. Habe ich gesagt, wieso, was macht denn das jetzt hier für einen Unterschied? Ja, wir haben das natürlich farblich aufgeteilt nach rosa und blau. Wo so ein bisschen hat sich reagiert, habe gesagt, das dachte ich, hätten wir langsam mal überwunden. Ich habe gesagt, mir ist das im Prinzip jetzt völlig egal. Manchmal kleide ich sie gemeinsam in einem Outfit und manchmal völlig unterschiedlich und Farbe spielt da tatsächlich überhaupt keine Rolle. Das, was einem da gerade so in die Finger kommt, das hat man genommen und das setzt sich dann fort. Und deshalb sind auch alle Initiativen, wie zum Beispiel Pink Stinks, kennst du wahrscheinlich auch, die ganz tolle Arbeit machen, weil sie nicht nur auf Sexismus in der Werbung hinweisen, sondern weil sie auch zeigen, wo eigentlich strukturell schon sehr früh so Weichen im Mindset auch gestellt werden. Das fängt ganz banal mit rosa und blau bei der Babykleidung an und setzt sich dann fort, wenn es darum geht, irgendwie so kleine Fruchtdrinks oder Babyshampoo für die Wanne zu kaufen, wo du bei den Jungs die Ritter hast, die ganz mutig in die Abenteuer ziehen. Und bei Mädels sind es dann meistens die kleinen Feen und Elfen und Prinzessinnen, die liebreizend schon ja von ganz klein auf in die Kamera gucken. Also der verwegene Blick in die Ferne, das sind dann oft die Jungs, ja, denen das ziemlich am allerwertesten vorbeigeht, ob da jemand jetzt ein Foto macht. Und den Mädels, denen man schon sehr früh sagt, ist doch auch gefallen, lächelt doch mal in die Kamera. Ehrlicherweise stelle ich das bei uns auch fest, wenn wir Fotos machen. Ich sage, Mäuse, lach doch mal. Und ich glaube, dass wenn man sich damit nicht weiter auseinandersetzt oder sich das auch nicht genauer anguckt oder da einfach so durchläuft, dann fällt das gar nicht auf. Aber wahrscheinlich sind das so die ersten, tatsächlich die ersten Weichenstellungen. Und dann kommt ja oft ganz früh hinzu, bis heute, dass dann in Schulen, vielleicht fängt das auch schon in der Kita an, aber in Schulen ja das Anwahlverhalten für bestimmte Fächer, gerade was Naturwissenschaften angeht, immer noch sehr stark jungslastig sind, weil Mädchen entweder das Gefühl transportiert bekommen oder den Eindruck, ja, das ist jetzt nicht sonderlich cool, wenn man sich dafür interessiert, oder ihnen gesagt, ja, weiß ich gar nicht, ob das was für euch ist. Und das sind natürlich schon solche Barrieren, die da früh reingezogen werden. Das kann ja nur ein Halbsatz sein eines Lehrers oder einer Lehrerin oder vielleicht sogar der Eltern, die dann sagen, ja, nun beschäftige dich doch mal mit was anderem. Das muss doch jetzt nicht Physik oder Chemie sein. Und das führt dann dazu, dass es schon sehr früh auch so eine Kategorisierung gibt. Und ich glaube, es muss doch irgendwann dahin kommen, dass es völlig egal ist, welches Geschlecht du hast, wie du aussiehst, wen du liebst, dass du einfach alles machen kannst. Ja, the sky is the limit. Und wenn man dann flankierend aus der Politik heraus die ein oder andere Maßnahme, über Quote haben wir eben schon kurz gesprochen, gibt es da noch das eine oder andere in der Arbeitswelt, worüber man künftig noch mal stärker sprechen muss, dass es dann auch ein Weg ist, der es Frauen leichter macht, weil das Umfeld passt, weil man nicht die Erste ist, weil die Struktur sehr viel stärker auf den Lebensstil ausgerichtet ist, den man sich auch wünscht, nämlich sich nicht im Hamsterrad irgendwie tot zu schuften, sondern dabei für sich ein Privatleben noch zu haben, das man dann auch mit Freude ausgestaltet. Also Freude an dem, was man tut, das Gefühl zu haben, nicht nur dabei zu sein, sondern in einem Team auch eine Rolle zu spielen und raus aus diesen, ja, aus diesen Barrikaden, die einem oder Hürden, die einem schon sehr früh in den Weg gelegt werden. Also das sind so verschiedene Pfade und Wege, und da kann auch jeder und jede Einzelne einen Beitrag zu leisten, dass das künftig besser wird.
Genau, das ist total schön, was du sagst, und gleichzeitig hatte ich neulich eine junge Frau im Coaching, und sie hat zu mir gesagt, weißt du was, ich bin jetzt Mitte 20 und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich leiste zu wenig. Ich kann mit den ganzen Top-Frauen nicht mithalten und ich schaffe das einfach nicht. Und das ist nämlich wieder die andere Seite dieser Medaille, das beobachte ich auch, dieses Gefühl von, ich muss mit den Top-Frauen mithalten, oder ich muss, also im Grunde genommen ja mit diesem männlichen tun, Ziele erreichen, nicht aufhören, keine Pausen machen und das führt auch viele Frauen in so ein Gefühl von, fuck, egal was ich mache, ich bin einfach nicht genug. Und das ist und da die goldene Mitte zu finden, das versuche ich selber noch total, weil ich immer, ich habe sehr viel Energie, und trotzdem habe ich das Gefühl ganz oft, was machst du eigentlich in deinem Leben? Was machst du eigentlich? Kennst du diese Gefühle auch, obwohl du so erfolgreich bist?
Ja, absolut. Also das ständige Infragestellen dessen, gar nicht, was man tut, sondern was das gleichzeitig auch bedeutet, was das auch an Opfern bedeutet. Ich versuche mir manchmal vorzustellen, wie es wie es wäre, wenn ich was ganz anderes machen würde. Also wenn ich mich mal gedanklich in einen anderen Beruf hineindenken würde, mit anderen Arbeitszeiten, mit planbareren Wochenenden, mit mehr Zeit für Familie und Freunde. Ich sage immer außerhalb von Corona-Zeiten, denn im Moment trifft man ja einfach niemand. Aber man kann eben viel telefonieren oder man kann sich über Video austauschen. Das habe ich sehr oft. Das treibt mich aber auch gleichzeitig an. Denn aus dem Zweifel heraus, zumindest ist das bei mir so, erwachsen auch nicht selten ganz gute Ideen für neue Projekte, für neue auch Strukturen, also wie man auch sein Umfeld und seine eigenen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitende in der Behörde, wie man die vielleicht auch noch mal stärker so mit einbeziehen kann. Und die Angst, aber auch zu scheitern, die ist natürlich auch immer da. Gerade in so einer öffentlichen Rolle, wo dann auch viel mehr Leute was mitbekommen, wenn was nicht funktioniert.
Ja, bestimmt.
Das treibt einen auch manchmal nicht in den Wahnsinn, aber das kümmert einen dann schon.
Ja, also ich kann mir das total vorstellen, dass man denkt, war das jetzt richtig oder war das der Fehler der Woche, des Monats oder des Jahres oder des Lebens sogar, ja? Also klar, vielleicht ist das aber auch der Grund, fällt mir gerade ein, dass die Politik manchmal so zaghaft ist in den Entscheidungen, weil so die Angst auch da ist, einen massiven Fehler zu machen, dass es dann alles einbricht.
Ja, das fängt schon bei der Sprache an. Da haben wir uns ja, ich sage jetzt mal, als Politikerinnen und Politiker, das trifft ja auch gar nicht auf alle zu, aber das ist so der generelle Eindruck, immer wieder den Vorwurf auszusetzen, man würde nur noch in Stanzen und Plastiksprech sich artikulieren und alles ist fein ausziseliert und also bis aufs letzte Komma irgendwie abgewogen. Das ist natürlich auch aus einer Angst, das ist jetzt ein zu starkes Wort, aber aus der Sorge heraus, wenn man den Bogen mal in einem Halbsatz überspannt oder ja, einfach mal frei raus sagt, na, eigentlich müsste man es so machen, aber das geht aus den und den und den Gründen nicht, dann ist ja die Botschaft in der Überschrift nicht, das geht aus den und den und den Gründen nicht, sondern Fegebank sagt, so und so muss es sein. Und was das dann an Kritik, man hätte das nicht ausreichend von den Konsequenzen her bedacht oder man hat sich da doch gar nicht ausreichend abgestimmt mit Menschen, die andere Interessen vertreten und so weiter und so fort. Das führt dann natürlich dazu, dass man vielleicht in der Wahrnehmung auch in seiner eigenen Ausdrucksweise ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen defensiver wird. Denn diejenigen, die dann als die Klartext Rednerinnen und Redner dastehen, die stehen meistens auch nur so lange gut da, bis sie irgendwie den Zorn großer Teile der Leute oder der Journalistinnen und Journalisten auf sich ziehen, weil sie eben zu klar und zu prononziert in ihren Äußerungen gewesen sind. Und das ist auch ein ewiges Abwägen. Ja, man will klar sein, man will das auch alles gut erklären können. Politik ist ja auch ein Großteil erklären, damit man auch verstehen kann, warum bestimmte Dinge so lange dauern oder jetzt so vorgeschlagen wurden oder so beschlossen wurden, wie sie sind. Und gleichzeitig ist man natürlich auch immer dabei, abzuwägen, ne? Und zu gucken, möglichst viele Interessen da auch unter einen Hut zu bringen und in Einklang zu bringen.
Oh, das kann ich so gut verstehen und mir vorstellen. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Leute so eine Sehnsucht danach haben, jemanden zu haben, der so richtig geradeaus die Klarheit und die Wahrheit spricht. Weil das, was da drunter schlummert, das fühlen ja so viele. Und aber die können das selber nie greifen, weil manchmal das Wissen auch fehlt oder diese Hintergrundinfos. Aber diese Grundstimmung, die dann so da ist, ist einfach, irgendwas wurde nicht gesagt, irgendwas wurde nicht zu Ende gesagt. Und dann ist so ein Gefühl von, kann man den Politikerinnen und Politikern trauen? Und natürlich kann man das, aber weil nicht alles geradeaus gesagt wird, bleibt ein Gefühl von Misstrauen. Und das ist so schade. So ist mein Eindruck. Und ich bin in keiner Partei aktiv. Und ja. Aber ich frage mich immer, woher so ein Misstrauen kommt in der Gesellschaft, weil ich ja.
Ja, wir sind im Berufsranking, wenn man sich das anguckt. Das kommt, glaube ich, einmal im Jahr raus. Wenn man die Liste umdreht, ganz oben. Aber wir rangieren da eigentlich seit vielen Jahren auf den Abstiegsplätzen, wenn man das mit einer Sportanalogie hier bedienen darf. Ja.
Ja.
Und das beschäftigt mich sehr. Das treibt mich auch absolut um. Und auch wieder gerade in Zeiten wie diesen, da braucht es das Vertrauen auf der einen Seite, aber es braucht ja auch die Bereitschaft mitzumachen. Ja, alles, was wir gerade aushandeln, alles, was gerade beschlossen wird, lebt ja davon, dass die Gesellschaft sagt, ja, das ist etwas, dem wir folgen können und dem wir folgen müssen. Und wir stellen ja in dieser Phase der Pandemie fest, dass nachdem im Frühjahr, da war alles neu, man wusste sehr wenig über das Virus und hat ja dann auch sehr schnell sehr weitreichende Maßnahmen getroffen, dass da die Menschen zumindest nach meinem Empfinden sehr viel vorsichtiger gewesen sind und auch sehr viel stärker sich zu 100% nach all dem richten wollten, was politische Vorgabe gewesen ist. Das nehme ich jetzt nicht mehr so wahr. Vielleicht aus einer Müdigkeit heraus, aus einem Genervtsein heraus, weil es einfach alles schon so lange gedauert hat und die Impfungen jetzt zwar da sind, aber trotzdem die Perspektive nach dem ja, neuen normalen Leben noch nicht wieder so da ist, wie man sich das vorgestellt hätte, wie man sich das vielleicht im Herbst auch noch erhofft hätte. Und das führt natürlich dann dazu, dass die Akzeptanz nicht mehr da ist. Und wenn wir es dann nicht schaffen, durch Erklären, durch Verständnis und Empathie, aber vor allem dann auch die richtigen Entscheidungen, die wir dann auch mit klaren Worten transportieren, für Vertrauen zu werben, dann bröckelt das natürlich immer weiter. Von
Ja.
daher ist das etwas, was uns alle umtreibt. Das Thema Glaubwürdigkeit, das Thema Vertrauen und das Thema Akzeptanz. Das sind ganz große Worte alles. Aber das ist natürlich die härteste Währung, ne, im politischen Raum.
Hast du manchmal so einen Impuls? Also ich glaube, ich hätte das an deiner Stelle, so einen Impuls von mach doch den Scheiß alleine. Ist mir jetzt auch egal. Dann geh doch ohne Masken. Ja, dann sind die Krankenhäuser überfüllt. Ist mir jetzt echt egal. Hast du manchmal so.
Nee, den habe ich jetzt in dieser Pandemie, den habe ich nicht. Ich ärgere mich einfach oft über so etwas, wenn ich das sehe oder wenn man auch mal jemanden anspricht und sagt, sagen Sie mal, hier, wo ist denn die Maske? Und, in anderen Situationen manchmal ja, wenn man den Eindruck hat, oh, jetzt sitzt man hier schon so viele Stunden und man ist immer noch nicht am Ziel. Im Gegenteil, man hat eher das Gefühl, sich ein bisschen davon wegbewegt zu haben. Endlossitzungen, die auch absolut zum Politikerinnen-Dasein dazugehören. Das ist klar. Ist übrigens auch etwas, was, glaube ich, Frauen manchmal abschreckt, Politik zu machen. Da gibt es auch noch andere Dinge, da spielt der Zeitfaktor eine große Rolle, auch wieder diese Frage, selbstkritisch kann ich das, werde ich den Erwartungen gerecht, etc. Aber auch sehr, sehr stark, der Eindruck und das Image von Politik und politischer Entscheidung. Man braucht endlos Sitzfleisch, man ist an den Tagesrandzeiten und auch am Wochenende da sehr, sehr stark gebunden. Ich glaube, das sind auch alles, das sind alles Themen. Ja, und natürlich, das ist ein ganz menschlicher Impuls, dass man das braucht. Da habe ich jetzt gerade einfach gar keine Lust, aber es muss sein. Und ansonsten sagte mir mal eine gute Freundin, als ich sagte, das ist ja gerade alles echt anstrengend. Ja, sagt sie, Augen auf bei der Berufswahl. Und ich sage mir das dann selbst immer wieder. Genau, also es ist eine solche Ehre und auch Freude, das Amt, das ich innehabe oder die beiden Ämter ausüben zu dürfen. Und ich bin eigentlich jeden Tag nicht nur erfreut darüber, sondern auch sehr, sehr demütig. Ja. Dass einem das Vertrauen geschenkt wurde. Da sind ja zunächst die Partei, aber dann sind es ja die Wählerinnen und Wähler, die eigentlich einen dort hinbringen, wo man ist. Und das ist immer nur ein Amt auf Zeit, das man, finde ich, mit nicht nur Ernsthaftigkeit zum Wohle der Menschen, die einen gewählt haben, ausüben muss, sondern auch echt mit großer Demut. Und deshalb sind diese Gefühle ganz schnell wieder verbannt. Also ich will auch schlechten Gefühlen nicht so viel Raum und nicht so viel Platz lassen. Dafür ist dann das Leben wiederum zu kurz.
Ja, aber sie dürfen auch sein, damit das Gute wieder umso mehr kommen kann.
Das stimmt, absolut, ja. Ja,
ja, was sind deine drei Top-Wünsche für Hamburg? Das wäre auch meine letzte Frage.
Also ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft weiter gut zusammenhalten. Ich finde, das zeichnet diese Stadt aus, dass immer, wenn es darauf ankommt, dass wir füreinander da sind. Mhm. Und das ist nichts, was irgendwie politisch angeordnet wird oder ein politischer Appell ist, sondern das kommt hier einfach aus den Leuten heraus, die sowieso unglaublich engagiert sind und sich stark einsetzen für ihre Mitmenschen. Und das würde ich mir einfach wünschen, gerade in diesen Zeiten. Ich wünsche mir, dass wir die Kraft und vor allem den Mut haben, neue Dinge anzupacken, also Innovationen und sei es in den unterschiedlichsten Bereichen, aber zum Beispiel auch im Bereich Teamzusammensetzung und neue Formen Arbeit zu definieren und Arbeit zu denken, ausprobieren und keine Angst vorm Scheitern zu haben. Also dieses nur fear to fail. Ich habe das bei meinen Delegationsreisen in Israel das ein oder andere Mal echt bewundert, wenn ich da auf junge Menschen getroffen bin, die mir gesagt haben, ja, sie hatten verschiedene Ideen schon im Leben und einige haben geklappt, aber andere nicht. Aber gerade aus dem Scheitern oder aus einer Niederlage heraus wächst eine neue Kraft, aus der ganz, ganz viel entsteht. Und das wünsche ich mir auch für diese Stadt, also nicht stehen zu bleiben, sondern mit Mut auch Ideen zu verfolgen, selbst wenn einem jemand sagt, das ist doch völlig verrückt, das kannst du vergessen, dass man trotzdem diesen Weg geht. Und das waren erst zwei, ne? Aber zwei große Wünsche. Also der eine, ein gesellschaftspolitischer Wunsch, dass wir wirklich alle in Anerkennung unserer Unterschiede hier gut und gerne zusammenleben und der andere eben, dass wir mutig und mit Freude auf die Zukunft blicken, denn hier schlummert so viel Potenzial und ich hoffe, dass wir die Chance, das ist vielleicht das Dritte, dass wir die Chancen, die Potenziale, die in dieser Stadt stecken, dass wir die noch besser nutzen.
Ja. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Die Zeit ist echt so schnell.
Ganz schnell, ja.
Ja, vorbeigeflogen und Dankeschön. Danke.
Ich danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wirklich hier im Zeitrausch ganz schnell vorbeigegangen.
Ja, ich hoffe, dass wir uns mal irgendwann irgendwo persönlich treffen
Sehr
und
gern.
dann ohne Kamera, ohne Mikro dann quatschen können.
Sehr gern.
Hab einen schönen Tag, du. Bis dann.
Ja, Anastasia, vielen Dank. Das ist ein ganz toller Podcast und ich glaube, der öffnet nicht nur Herzen, sondern ich glaube, er geht auch ganz vielen ans Herz. Und das ist wirklich sehr schön.
Vielen Dank, du. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.